Diese Bildungsarbeit geht uns nicht darum, dass wir hier jetzt die großen ExpertInnen auftreten, Fokus sehr stark ins Nachgeben. So eher so klassische Jugend-Urban-Legends. Man muss sich ja nicht unbedingt rauschen, um eine gute Zeit zu haben. Weil Alkohol ist eine der gefährlichsten Substanzen, deshalb auch, weil es oft bagatellisiert wird.
Ja, herzlich willkommen, ihr da draußen. Heute mal Zeit mit mir, Christine Preuß, Schulsozialarbeiterin am Gymnasium Dreikönigsschule und diesmal mit einem Gast, Daniel Ellerbrock von der Diakonie Dresden. Herzlich willkommen auch dir. Wo bist du gerade?
Ja, hallo. Erstmal danke für die Einladung. Ich mache gerade so-called mobile Arbeiten. Das heißt, mein Arbeitgeber gibt mir die Möglichkeit, auch gewisse Dinge von zu Hause aus zu machen. Mal angenommen, ich würde jetzt vom Büro aus das machen, dann würde ich hier in der Neustadt in Dresden sitzen, auf der Rotenburger Straße 9. Wir haben dort ein Ladengeschäft, wo Passantinnen und Interessierte theoretisch einfach bei uns reinstolpern können, wenn sie das denn wollten.
Sozusagen direkt bei uns um die Ecke. Und ich laufe tatsächlich auch immer mal vorbei. Warum eigentlich hier ein Gast im Podcast? Ich habe dich eingeladen, weil demnächst die Aktionswoche Alkohol ist. Freue mich sehr, dass du dich darauf eingelassen hast, da mit mir ein bisschen drüber zu reden. Da auf der Rotenburger Straße sitzt eben das Fachteam Suchtprävention, zu dem du gehörst. Kannst du mal kurz beschreiben, was ihr macht und was deine Aufgabe ist?
Genau, ich kann mir mich nur mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Daniel Ellerbrock. Ich arbeite, wie du ja schon gesagt hast, für das Fachteam Suchtprävention der Diakonie. Wir sind Teil wiederum der sozialdiakonischen offenen Kinder- und Jugendarbeit der Diakonie. Das bedeutet, dort sind alle Projekte subsumiert, die offene Jugend- und Kinderarbeit machen, Jugendhäuser, Arbeit mit Familien und vor allem die Stüpler-Projekte der Diakonie in Dresden. Genau, und wir haben so einen besondereren Teil, weil wir sind die Einzigen, die nicht auf einen Stadtteil beschränkt sind, sondern wir sind stadtweit tätig. Und dort haben wir vor allem eben dieses Label Suchtprävention. Und dort kann man sagen, dass es so ein bisschen zweigeteilt ist, einerseits in eine Jugendbildungsarbeit, das ist vor allem Workshop. Und der andere Teil, da ist der Fokus sehr stark ins Nachtleben. Das heißt, dort sind wir auf Veranstaltungen im Nachtleben unterwegs und versuchen dort, Feiernde zu sensibilisieren hinsichtlich ihres eigenen Konsums, sowohl Alkohol, aber auch beispielsweise andere Substanzen. Genau. Und vielleicht kurz was eben zu unseren Arbeitsbereichen. Also der älteste Arbeitsbereich unseres Teams und auch der umfangreichste ist das, was wir alltäglich tun und tatsächlich an Schulen zu gehen und dort ab 8. Klasse den SchülerInnen Workshops anzubieten. Und dort haben die dann 3 Stunden die Möglichkeit in geteilten Klassen mit uns zum Thema Substanzkonsum, zum Thema legale und illegalisierte Substanzen zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, dass wir versuchen, vor allem erstmal so abzuklopfen, was ist denn so für Wissen schon da zu Substanzen oder auch vielleicht zu Gaming-Themen, Smartphone-Nutzung, was ist für Wissen da, was ist da für Wissen auch da vielleicht, wenn es darum geht, was ist besondere Gefährdung im Jugendalter und dort so ein bisschen dieses Wissen zu korrigieren, wo das vielleicht noch ein wie man oft sagt, so eher so klassische Jugend-Urban-Legends wären. Genau, es geht uns nicht darum, dass wir hier jetzt die großen ExpertInnen auftreten, sondern dass wir schauen, was ist schon an Wissen da und dort eben dann einerseits aufklären, ein bisschen so eine Risikokompetenzvermittlung machen, weil wir eben wissen, dass im Jugendalter auch das Thema Substanzkonsum oder Zocken eben kommen wird oder schon da ist. Dass wir sagen, okay, das ist immer mit Risiken verbunden, im Jugendalter noch viel mehr als im Erwachsenenalter. Also wenn ihr es doch tun solltet, was könnt ihr beachten, dass ihr es so ungefährdet wie möglich machen, wohl wissen, dass es eben gefahrlos geht. Und ein dritter Aspekt ist dann auch, Alternativen aufzuzeigen, zu sagen, was gibt es denn für Handlungsalternativen? Man muss sich ja nicht unbedingt berauschen, um eine gute Zeit zu haben. Das ist so wirklich der große Teil, wo ich sagen würde, das sind wir eigentlich von Montag bis Freitag unterwegs. Dann bin ich noch zuständig mit KollegInnen für den Bereich Halt. Das richtet sich an junge Menschen, also vorrangig Jugendliche, die mit einer Alkoholintoxikation in den Dresdner Krankenhäusern gelandet sind. Sollten die Interesse haben an einem Interventionsgespräch, dann gehen wir entweder sogar schon noch auf die Station, um mit den Jugendlichen zu sprechen, oder wir vereinbaren im Nachhinein nochmal ein Gespräch. Auch da geht es uns jetzt weniger darum zu sagen, Mensch, nie wieder trinken, weil wir wissen, das ist ja unrealistisch. Sondern wir wollen eher schauen, wie ist es dazu gekommen, zu dieser Verunfallung? Und was können die jungen Menschen jetzt in Zukunft tun, sollten sie wieder konsumieren, dass es nach Möglichkeit eben nicht mehr passiert, dass sie im Krankenhaus landen.
Ja, darf ich da, würde ich gleich mal ganz zurückfragen dazu, weil das finde ich spannend. Also die kriegen dann eine Visitenkarte oder ihr kriegt deren Kontakt oder wie läuft das und wollen die wirklich mit euch reden oder ist das, findet das eher gar nicht statt?
Das ist wieder dieses klassische, ich nenne es mal sozialarbeiterische, die Schweigepflichtanwendung. Das bedeutet, die sind im Krankenhaus, dann liegen die ja eh schon mal da. Das heißt, das sind ist ein bisschen fies genannt, so vulnerabel. Also das heißt, jetzt sind sie am zugänglichsten in dem Moment auch.
Tut noch weh gerade.
Genau. Und das wird dann vorgelegt mit der Empfehlung der Ärztin oder der Pflegekräfte, dass sie sagen, hier, das könnte doch was für dich sein. Und oder zu, an die Eltern dann in die Sie fahren, das könnte doch was für sie und ihr Kind sein. Und wenn die Eltern das unterschreiben, dann können wir Kontakt aufnehmen. Es kommt ganz selten vor, dass Eltern das mit nach Hause nehmen und dann mit uns direkt Kontakt aufnehmen. Also nach Möglichkeit, also am besten ist es wirklich so innerhalb der ersten 48 Stunden direkt so den Fuß in der Tür zu haben.
Ja.
Genau. Und eben, es schließt sich noch ein Elterngespräch an, wenn Eltern Interesse daran haben. Dort geht es darum zu schauen, einerseits, dass Eltern nicht bagatellisieren. Das kann oftmals sein, so von wegen, ja, das ist doch nicht so schlimm. Das kommt vor. Aber auch bis zu extremen Ängsten zu sagen, naja, passen Sie auf, das ist zwar jetzt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, aber Zahlen zeigen, dass sowas eben regelmäßig vorkommt, also dass es erstmal nichts Unnormales ist, dass es jetzt Ihrem Kind passiert ist. Wir wissen, das ist natürlich erstmal mit Angst und Sorge zu betrachten, aber es ist jetzt nicht so, dass es Ihr Kind das Einzige wäre, wo das jetzt mal sozusagen in den Brunnen gefallen ist.
Also genau. Da kann man schon mal drüber reden, aber Ihr Kind ist jetzt nicht sofort Alkoholiker, nur weil das einmal passiert ist.
Genau.
Okay, spannend.
Und das ist auch, also kann man gleich sagen, das wird ja wahrscheinlich auch vielleicht später nochmal so als Frage kommen. Gerade im Jugendalter ist es schon so, dass ich mal als Jugendlichen unterstelle, dass die wenig bis keine Konsumerfahrung haben, diese Unfälle oft daraus resultieren, dass sie eben Alkohol eigentlich nicht vertragen. Und aufgrund dieses dann mal ein bisschen schon auch zu viel trinken, das dazu führen kann, dass die dann tatsächlich zu einem krassen Notfall werden auch, oder dass einfach auch ein Freundeskreis so sensibilisiert genug ist, zu sagen, halt, stopp, wir kommen jetzt mit der Situation nicht mehr klar, wir rufen lieber einmal zu viel, den Krankenwagen jetzt einmal zu legen.
Okay.
Genau, das ist vielleicht zu halb.
Ja.
Dann bieten wir etwas an, das nennt sich FRED, Frühintervention bei erstauffälligem Drogenkonsum. Das ist ein Gruppenangebot, das streckt sich über 3 Montage, à 3 Stunden, und richtet sich an Jugendliche, die letztendlich über eine gerichtliche Weisung kommen. Also dadurch können die irgendwelche Konsequenzen ein bisschen runterschrauben, indem dann der Richter oder Staatsanwalt sieht, ah, die haben bei uns diesen Kurs gemacht. Und auch da geht es uns eher darum, so ein bisschen Risikomanagement zu betreiben, auch vielleicht nochmal darauf einzugehen, was kann man in Zukunft tun, dass ihr nach Möglichkeit nicht mehr von der Polizei erwischt werdet. Also das ist auch so ein bisschen Auftrag, den ich für mich so verstehe. Es geht mir nicht darum, nur dem zu sagen, Mensch, mach das nicht mehr oder halt vorsichtig, was Konsum angeht, sondern natürlich auch, Mensch, wenn er schon in gewissen Orten Zeit neuralgische Punkte würde man sagen, wo die Polizei unterwegs ist, dann seid halt nicht so blöd und lasst euch erwischen. Also da kommt auch relativ viel zusammen innerhalb von 3 Wochen Arbeit dann mit den jungen Menschen. Wir schulen auch Fachkräfte, sei das aus Schulsozialarbeit, aus vor allem Jugendwohngruppen, dann Lehrkräfte aus Schulen. Genau, das und hier und da auch mal wieder so Streetwork-Projekte aus dem ganzen Stadtgebiet letztendlich. Das ist ein Fachkräftebereich, dann Elternarbeit, was ich jetzt schon gesagt habe, mit eben dieses Elterngespräch überall. Wir bieten aber auch grundständig Elternberatung an, wenn Eltern Fragen haben zu Substanzkonsum und Ängsten in Bezug auf Substanzkonsum in ihre Kinder. Und vielleicht noch in Bezug auf unsere Schulworkshops bieten wir dann noch Elternabende an.
Ja.
Und damit ist jetzt, sage ich mal, so grob der Bereich abgesteckt, den ich mache. Und was ich ja grob vorhin angeschnitten habe, ist diese Nachtleben-Geschichte, Selber Nightlife, Apotheke Selber Nightlife. Dort sind vor allem 2 Kollegen, Kolleginnen und Kollegen zuständig, die das machen, vor allem mit Unterstützung durch Freiwillige, also Peer-Arbeit.
Als ich jung war, das ist schon ein bisschen her, da war das so, dass alle um mich rum geraucht haben tatsächlich. Ich hatte zwar ein paar Freunde, wo das nicht so war und ich habe mich das auch damals nie getraut. Ich habe jetzt im Moment das Gefühl, dass weniger junge Leute mit Zigaretten unterwegs sind. Ich denke, das hat irgendwas auch mit Fitness und allem drum und dran, wo man ja alles trackt, was man macht, zu tun. Kann es sein, dass heutzutage mehr Alkohol getrunken wird als noch vor 5 oder 10 oder mehr Jahren? Oder ist es eigentlich gar kein Thema und hat sich das in andere Drogen womöglich verlagert?
Also die Feststellung oder auch Wahrnehmung in Bezug auf Rauchen, die kann man so unterstreichen. Also das ist tatsächlich ein Trend, der sich eigentlich schon, also wenn man jetzt so aus der Bundesrepublik schon die Erhebung aus den 70er Jahren sich anschaut, man würde zu fragen, wer raucht und auch wer nicht raucht, gehen die nicht rauchenden Zahlen hoch und die rauchenden Zahlen runter. Mhm. Und das hat mehrere Gründe. Ein Hauptgrund ist tatsächlich auch, abseits von diesem Fitnessgedanken, dass die Nichtraucherschutzgesetze, vor allem es war nicht mehr überall erlaubt zu rauchen.
Ja.
Und dadurch war wirklich mal so ein Impuls gesetzt zu sagen, Rauchen ist nicht okay und Rauchen ist an vielen Orten nicht mehr okay. Ist eine der, glaube ich, maßgeblichsten Gründe. Und dieser Fitnessaspekt definitiv auch. Ich würde auch sagen, dass bei jungen Menschen das auch nicht mehr so cool ist, nicht mehr so zeitgemäß. Es ist eklig, aus dem Mund zu riechen. Das ist irgendwie halt, wo früher vielleicht noch, 80er, 90er, ja viele Jugendliche auch sich wiederum so als erwachsen, das hat so ein bisschen was von Emanzipation. Das ist ja erstmal nichts Negatives, ne? Aber auch so ein bisschen, die vielleicht ein bisschen cooler wirken. Finde ich jetzt erstmal, will man jetzt sicher mal ein bisschen ausprobieren im Jugendalter. Das scheint bei Rauchen eben das nicht mehr unbedingt zu sein. Wir wissen trotzdem, dass fast noch jede dritte Erwachsene schon irgendwie Raucherfahrung hat. Das ist immer noch viel eigentlich, aber die Zahlen gehen runter. Ich glaube, da wäre noch Luft nach oben. Jetzt haben wir über Rauchen gesprochen, es geht um Alkohol. Genau. Da würde ich sagen, ist die Wahrnehmung, also die Aussage zu sagen, ob das hochgegangen wäre, kann man ganz klar sagen, nein. Also auch dort zeigt sich, da gibt's also vielleicht kurz in Studien, dort kann man sehr genau erkennen, wie sich sozusagen diese Konsumtrends entwickeln. Mhm. Und zwei Aussagen vielleicht mal schon vorweg. Das Einstiegsalter, was das erste Mal konsumieren angeht von Alkohol, ist in den letzten 10, 15 Jahren langsam nach oben. Also es wird später das erste Mal konsumiert. Und auch was das erste Mal Rausch konsumieren angeht, also das erste Mal Rausch trinken, ist es auch langsam nach oben. Das heißt, die ersten Erfahrungen werden später gemacht. Und was man natürlich sagen kann, ist, wenn man jetzt mal nach jemals einmal im Leben konsumiert fragt, dann ist eigentlich bei, sage ich mal, den 18-Jährigen so gut wie 9 von 10 befragt, würden sagen, ja, mindestens einmal probiert. Geht man jetzt aber in die Altersgruppen 12 bis 15 und 15 bis 18, dann kann man dort ganz klar feststellen, dass sich dieses Erfahrungstrinken tatsächlich auch verschoben hat. Also viel weniger von 10 befragten Jugendlichen in dem Moment überhaupt so diese Konsumerfahrung haben. Also das, ich würde es einfach, um das mit dieser langen Antwort einfach nur mal sagen, nee, es hat sich nicht in den Bereich Alkohol verlagert. Es hat sich eigentlich auch nicht in den Bereich Cannabis verlagert, obwohl man dort natürlich sagen kann, dass die Zahlen dort jetzt in den letzten 10 Jahren vor allem gestiegen sind. Nicht exorbitant. Aber die sind ein bisschen hochgegangen. Das hat vor allem mit eben dieser Liberalisierung und der öffentlichen Meinung zum Thema zu tun, dass sich jetzt auch viele Leute eher vielleicht trauen, die Antwort als ja zu sagen. Also ich habe schon mal konsumiert. Oder jetzt natürlich auch viele Menschen auf die Idee kommen, naja, vielleicht ist es doch gar nicht ganz so schlimm, wenn das jetzt so in dieser Debatte nach Legalisierung ist. Vielleicht probiere ich es trotzdem einfach mal. Das sind so Lesarten, in Bezug auf, warum diese Zahlen hochgehen.
In Jugendstudien ist aber durchaus auch jetzt zu lesen, JUKO 1 bis 3, dass in der Corona-Pandemie der Alkoholkonsum gestiegen ist. Beobachtet ihr das auch unterwegs oder ist das eher auch was womöglich zu Hause stattfindet? Da erzählen Sie, die haben ja geantwortet sozusagen, ne? Scheinen ja dann auch ehrlich zu sein. Man muss man ja nicht sagen, wenn es nicht so ist.
Ich habe mir das auch nochmal angeschaut extra. Was ja dort vor allem als Hauptgründe tatsächlich genannt wird, ist dieser Zeitaspekt auf einmal, dieser Langeweile-Aspekt. Mhm. Es gibt ja auch europaweite Erhebungen zu allen Substanzen. Dann kann ich vielleicht noch ein, zwei Sachen auch sagen. Was dort interessant ist, dass diese klassischen Substanzen, die man im Party-Setting konsumiert, eher halt zurückgegangen ist. Weil alles an Substanzen, die ich fürs Feiern nutzen würde, wo übrigens auch Alkohol natürlich ganz vorne ist als Substanz Nummer 1, kann man sagen, diese Substanzen sind erstmal runter. Jetzt mal als Beispiel Ecstasy oder Kokain oder Speed. Das hat eben damit zu tun, weil die Leute diese Möglichkeit nicht mehr hatten. Und dadurch wurden andere Substanzen interessanter. Eher diese, ich bin zu Hause, mir ist langweilig, ich bin vielleicht auch einsam und ich will diese Einsamkeit oder Langeweile erträglicher machen. Und dort fällt natürlich auch Alkohol rein, weil Alkohol kann sowohl natürlich erstmal ein Aktivator sein, bis zu einer gewissen Promillezahl, aber in der andere Richtung natürlich auch mich beruhigen, entspannen. Und da kann man das schon so lesen. Ich bin aber tatsächlich auch über andere Studien gestolpert, wo die erstmal auch gesagt haben, dass es nicht per se zu einer Erhöhung gab. Ich denke, beide Aussagen kann man, beide Deutungen, die da in dem Studiendesign dann auch irgendwie zur Geltung kommen, kann man folgen. Und eben bei dieser, dass mehr konsumiert wurde, ist eben diese wirklich diese Langeweile im Zeitaspekt. Weil ich habe nichts zu tun, ich bin zu Hause, ich habe vielleicht irgendwie durch die Eltern irgendwas zu Hause rumstehen, die Eltern sind vielleicht doch nicht im Homeoffice, jetzt habe ich die Möglichkeit im Zugriff. Das sind so, denke ich, Erklärungen dafür. Und weil du ja gefragt hast, was ist unsere Beobachtung? Das ist natürlich jetzt schwierig. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die Corona-Zeit oder ich sag mal in diese krassen Lockdown-Phasen, dort haben wir leider ja kaum Beobachtung machen können. Zwei meiner KollegInnen sind ja auch in mobilen Projekten tätig, einmal Pieschen und einmal Neustadt hier in Dresden. Da kann man natürlich schon sagen, dass es natürlich in dem Moment, wo ich jetzt Jugendliche auch antreffe, wo es eigentlich nicht sein dürfen, die das normalerweise tatsächlich im Kontext vor allem auch Alkoholkonsum machen. Aber ich muss mich jetzt wirklich zurückhalten. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es wirklich vermehrt vorkam. Also es ist jetzt eine Lesart meinerseits, zu sagen, dann ist es logischerweise so. Was jetzt der Fall ist, ist natürlich, dass, und da würde ich jetzt aber auch nicht sagen, dass es ein Trend ist, dass es nach oben geht. Aber wenn jetzt so dieser Lebenshunger zurückkommt, also der nie gestillt war, der Lebenshunger war immer da, aber jetzt so wie auf gezogene Handbremse.
Was nachholen Leute, müssen jetzt.
Genau, die Leute
dürfen jetzt raus. Ist das noch Sommer dazu?
Genau, ich denke, da kommt jetzt einiges zusammen. Weil, was wir auch gesehen haben, nochmal zu Halt zurück, Jugendliche im Krankenhaus, dort sind die Zahlen per se erstmal nicht auffällig nach oben. Und das ist ja erstmal eigentlich ein positives Zeichen. Das heißt, ich würde jetzt versuchen, auch wenn ich das natürlich nur auf Selbstbeobachtung und ein bisschen fachliche Einschätzung, dann würde ich sagen, ich wäre da vorsichtig bei der Aussage, dass es wirklich hochgegangen ist, sondern das Phänomen kommt jetzt zurück und die Leute wollen feiern und dort ist natürlich Alkohol ein ganz großer Teil dieser Feierkultur auch.
Ja.
Wir müssen uns vorstellen, vielleicht zur letzten Satz, Entschuldigung, bei der letzten Frage, wir sind ja auch auf den Partys eben unterwegs, da kommen jetzt auf einmal 18-, 19-Jährige oder auch 20-Jährige, die noch nie die Möglichkeit hatten, vorher in den Club zu kommen. Also das ist sowas, jetzt kommen auf einmal 2 oder 3 Jahrgänge gleichzeitig in den Club an, wo es sich vorher verteilt hat und beanspruchen jetzt alle für sich erstmal dieses neues Clubgefühl und erstmal auch zu lernen, wie komme ich einigermaßen durch eine Clubnacht, ohne gleich als, ich nenne es mal, Alkoholnotfall oder irgendwie Substanznotfall da irgendwie raustransportiert zu werden. Ja, das ist schon spannend.
Ja, auf alle Fälle, genau. Alkohol ist ja per se, also das Einzige von all dem, worüber wir jetzt schon geredet haben, was nicht illegal ist. Das gibt's ja nun mal. Ne? Also im Club ist dann immer noch die Frage, was davon kriege ich denn wirklich? Was darf ich jetzt kaufen? Oder eben auch im Laden, je nachdem. Und trotzdem gibt's ja auch dort spezielle Gefahren. Was ist denn so eigentlich so die größte Gefahr, die ihr seht oder auf die man hinweisen kann?
Na, die größte Gefahr jetzt, wenn man es zum Jugendlichen geht, ist natürlich dieses Verunfallen. Dieses einfach aufgrund des zu viel Trinkens zu einem Notfall zu werden oder aggressiv zu werden, irgendwie körperlich zu werden. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Also wirklich zu sagen, es gibt eine Akutwirkung des Alkohols. Das sind wir noch gar nicht bei diesen Langzeitwirkungen. Aber diese Akutwirkung des Alkohols, das ist definitiv was, wo wir sagen, da müssen wir vor allem bei Konsumunerfahrenen ein bisschen genauer schauen, dass die eben sensibilisiert genug sind.
Also es ist eher sozusagen so die Gefahr, die Kontrolle zu verlieren. Also einerseits über den eigenen Körper, weil man nicht mehr weiß, was dann plötzlich passiert und man eben wirklich umfallen kann. Oder eben auf der anderen Seite auch, dass man ja aggressiv wird, was man eben auch nicht kontrollieren kann. Ne? Das okay, ja.
Genau, also es ist wirklich in dem Moment für Leib und Leben. Also wirklich, dass es auch ja tödlich enden kann.
Ja.
Aber ich meine, das immer noch, wir können das viel weiter spinnen. Also weil Alkohol ist eine der gefährlichsten Substanzen deshalb auch, weil es oft bagatellisiert wird. Also weil es doch sehr alltagstauglich ist, sehr feiertauglich. Jugendliche das bei Erwachsenen sehen, ah ja, okay, die machen das auch, machen das zu unterschiedlichsten Anlässen von eben, sag ich mal, Befindlichkeitskontrolle bis hin zum eben Feiern. Alkohol passt zu vielen Situationen im Alltag. Und das macht es genauso gefährlich, dieses nicht genau darauf zu achten. Also es gibt auch so Betrachtungen, also man kann jetzt nicht sagen, dass Alkohol, wenn wir jetzt mal kurz zur Sucht gehen, so suchterzeugend im ersten Moment ist wie beispielsweise Opioide, Heroin als Beispiel oder auch nicht wie Kokain oder Crack-Cocaine, also auch eine Form von Kokain oder eben Methamphetamin, was ja Christi wäre. Aber das hat mehrere Gründe, warum das vielleicht nicht so direkt so ist, weil Alkohol auch meistens über einen längeren Zeitraum eben so eher wie blind konsumiert wird, im Sinne von, ich habe es nicht auf dem Schirm, dass es doch auch gefährlich sein könnte.
Mhm. Ja.
Aber die sozialen Folgen, die sind oftmals viel, viel gravierender. Und das hat damit zu tun, dass Alkohol natürlich in der Gesamtzahl von vielen der Menschen konsumiert wird, dass ich Alkohol überall bekomme. Also ich kann morgens vor der Arbeit schon irgendwo am Supermarkt vorbeigehen, könnte mir meinen Alkohol holen, ohne dass mich jemand danach fragen würde, was ich jetzt damit mache. Also es ist überhaupt nicht kontrolliert.
Also es kommt aufs Alter an, ne? Also meine Schüler in der 7. Klasse wahrscheinlich noch nicht. Aber ja, theoretisch kann man da vorbeigehen.
Auch das bleibt natürlich zu hoffen. Als These gibt es ja immer mal wieder diese Aussagen, ja, da gibt es so Spätis, dort kann ich auch die 14-Jährigen holen. Ja, also es ist halt diese staatliche Regulierung, die jetzt auch für andere Substanzen ins Gespräch gebracht wird, Thema Cannabis, die könnte natürlich bei Alkohol auch besser funktionieren. Und das ist halt eben genau, da ist es die Gefahr. Also weil das, was ihr auch gefragt hast, was wäre denn so eine Einschätzung der Gefährdungslage? Und da würde ich sagen, dass eben die Erwachsenen zu lapidar damit umgehen und das bei Jugendlichen ankommt. Die denken sich dann genau dasselbe. Das heißt, von Generation zu Generation immer wieder die Info, wird schon alles passen.
Na, ich merke es halt selbst, dass ich ganz oft Unverständnis äußere, zum Beispiel, wenn ich Leuten mit der Bierflasche begegne. Ne? Und normalerweise ist es so, dass man mich dann belächelt, weil ich sage, was trinkst du denn hier nachmittags um 3 schon Alkohol? Und das hat halt, also ich bin mir immer unsicher, hängt das jetzt an mir, weil ich selbst keine Erfahrung mit Alkohol habe oder eben nur diese, dass ich da damals mit 14 mein erstes Glas Sekt eklig fand. Und auch selber, ich trinke wirklich keinen Alkohol. Ich habe da keine Ahnung davon. Ist das jetzt bei mir irgendwas falsch? Oder kann man auch sagen, man müsste da grundsätzlich damit anders umgehen? Also ich weiß nicht, was Alkoholtrinken attraktiv macht. Ich habe es nicht verstanden. Ich merke nur immer wieder, dass es für alle anderen selbstverständlich ist.
Ich nehme so ein schönes Beispiel. Wie, wir nehmen jetzt mal irgendwie einen Menschen aus Bolivien oder einen Menschen aus Syrien, wenn die aus dem Bahnhof Neustadt raustreten und dort mal einfach mal vom Vorplatz bis, sagen wir mal, zum Albertplatz hier in Dresden laufen, das ist jetzt nicht wirklich weit. Was denen auffällt, ist wahrscheinlich tatsächlich eben diese Pulle Bier in der Hand. Das ist vielleicht auch mal an uns, die wir hier wohnen, nochmal als so ein Reminder, achtet mal darauf, wenn ihr irgendwie spazieren geht, wie viele Leute hier in der Stadt kommen euch entgegen mit einem Bier oder einem anderen alkoholischen Getränk in der Hand. Und wie viel Alkoholwerbung seht ihr hier eigentlich? Und das ist echt abgefahren. Also das sind wir eine der wenigen Länder, wo das so extrem, aber wirklich extrem ist. Also wir es wirklich als extrem auch beschreiben. Und das auch ein bisschen natürlich übertreiben. Die Attraktivität, da gibt es, denke ich, jetzt viele mögliche Antworten. Also allein schon eben, weil es so normal ist scheinbar, weil es kein Problem ist, in der Öffentlichkeit zu trinken. Für Jugendliche, denke ich, kommt vor allem so dieses Neugierde. Aha, neugierig, das machen die Erwachsenen und das machen auch andere Jugendliche. Das ist eine Mischung aus noch nicht so ganz erlaubt. Ja, das reizt noch mehr, vielleicht bin das 15, darf eigentlich noch gar nicht. Ein Klassiker ist tatsächlich dieses Feiern und Spaß. Also man würde ja auch sagen, da kommen Gruppen zusammen, das stärkt vielleicht das Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Also auch erstmal ja nichts Negatives. Da kommen ganz viele positive Sachen auch zusammen. Es ist ja alles so was in die Richtung, alles kann, nichts muss. Also man muss nicht Alkohol trinken, um auch ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl haben, aber es kann auch ein Mehrwert sein, eben durch Alkohol noch ein bisschen Stimmung anzuheitern. Ich traue mich als, wenn man jetzt mal auch immer sich nur versucht, in den Jugendlichen reinzuversetzen, was ja doch eine sehr schwierige Phase auch ist, was Identität angeht, dann irgendwie das erste Mal nach einem präferierten Geschlecht ansprechen zu wollen, erste Erfahrung zu sammeln. Und wenn ich jetzt auf einmal eine Substanz habe, wo ich das ein bisschen vereinfachen kann, also wo ich mich eher getraue, jemanden anzusprechen, wo ich auch mal so mich vielleicht dann auch cooler fühle, das sind ja Mehrwertsfragen. Da habe ich ja erstmal tatsächlich einen Vorteil mir selbst geschaffen und dann ist es natürlich, ich lerne das. Wenn ich jetzt dann auch ein positives Feedback bekomme, oh, der hat sich erstens unter Kontrolle, bringt nicht zu viel, aber ist dann irgendwie verbal fitter, das bleibt natürlich hängen. Und dann haben wir natürlich irgendwann auch so einen Selbstläufer. Und da muss man natürlich auch vorsichtig sein, weil dann ist es sehr schnell eine Normalität. Aber vielleicht auch noch, es ist günstig. Wie ich schon gesagt habe, ich kann es mir überall besorgen, den Alkohol. Und Jugendliche sehen halt, das machen gefühlt alle.
Ja.
Dort möchte ich als letzten Satz für den Gedanken nur reinbringen, das ist ja auch Teil unserer Arbeit, eben nicht zu normalisieren. Da bitte ich auch immer eigentlich Fachkräfte drumherum, weil Fachkräfte ja auch oft eben diese, erstmal wie eine Eigenwahrnehmung, ja, was weiß ich, alle kiffen oder heute wird mehr konsumiert als früher. Wir sagen sehr vorsichtig mit den Aussagen, weil das wäre eine Normalisierung von, von sozusagen einer Tatsache, die so nicht, also das stimmt nicht. Und der Großteil der Jugendlichen vor allem hat einfach keine Konsumerfahrung oder nur sehr wenig Konsumerfahrung. Dass wir das immer wieder auch im Hinterkopf behalten, nie zu normalisieren. Wohl wissen, dass es aber einen Teil der Jugendlichen gibt, die das sehr wohl machen. Und dort irgendwie ein gutes Spagat hinzubekommen.
Ja, was mir immer noch auffällt, ist dieses Thema, das machen halt alle und eben auch unter Jugendlichen, das machen halt alle. Und ich, was ich mir eben auch vorstellen kann, ist noch so dieses, naja, wenn ich jetzt nicht mitmache, dann finden die mich komisch, dann muss ich das erklären und so weiter und so fort. Also ich erlebe das bei mir selber, das ist im Freundeskreis unproblematisch, das wissen jetzt alle. Und es gibt auch, meine Familie weiß auch, dass es bei mir zu Hause kein Alkohol gibt, wenn die zum Feiern kommen. Das finden immer noch manche komisch. Aber ja, die haben sich dran gewöhnt, sag ich mal so.
Du meinst daran gewöhnt, nach ungefähr 25 Jahren Werbung dafür machen oder 10 Jahren Werbung dafür machen, haben sie irgendwann haben sie
ich nicht ansprechbar bin dafür.
Genau, nach 20 Mal Nerven haben sie irgendwann gesagt, gut, dann doch.
Ja, das ist schon schwierig, ne? Also es gibt auch Leute, ich habe ja kein Problem, wenn jemand abends ein Glas Bier gerne trinken will, aber ich kaufe das nicht. Und wenn er bei mir beim Spieleabend eben ein Bier trinken will, dann muss er sich das mitbringen von mir aus. Also ich verbiete auch niemandem mit meiner Gegenwart Bier zu trinken, aber ich bin eben auch keine Alkoholikerin. Ne? Also es ficht mich nicht an. Ich habe es nie gemacht. Genau. Aber ich stelle mir es halt immer schwierig vor, wenn ich jetzt Jugendlicher bin und als ich, also was kann ich denn so einem Jugendlichen sagen? Na und? Lass dir doch nicht einreden, dass du das trinken müsstest. Wie kann ich die Jugendlichen da fit machen, dass es ihnen egal ist? Wenn alle das drumherum machen. Also kann man auch cool sein, ohne mitzumachen?
Vielleicht liegt genau da ja auch dieses Attraktive, genau dann cool zu sein, weil man eben nicht das macht, was andere machen. Das ist ja wirklich auch was, vielleicht ganz kurzes Beispiel, auch Rauchen. Alle Jugendlichen wollen sich ja emanzipieren von ihren Eltern, von den Erwachsenen, wollen frei sein, Freiheitsdrang. In dem Moment, wo ich aber anfange zu rauchen, mache ich mich total unfrei. Also in dem Moment bin ich innerhalb kürzester Zeit nikotinsüchtig und versuche mir das dann selbst noch zu verkaufen. Das wäre eine Art von Freiheit, was eine absolute Unfreiheit eigentlich erstmal ist. Mhm. Und bei Alkohol, wenn man das ist auch diese Uniformierung, wenn es alle machen, mache ich es auch. Oder muss ich es auch machen? Das ist eigentlich ziemlich schade. Vielleicht bevor ich die Frage auch beantworte, wie man Jugendliche stärker machen kann, ich finde das schon auch spannend, wie sich das natürlich so entwickelt hat. Also ich erinnere mich, wie mein Vater mir mal erzählt hat, dass gerade früher, als er noch jung war, im Haushalt seiner Eltern, also meiner Großeltern, war das eigentlich so, dass man auch überhaupt, wie viel Bier man sich leisten konnte, da war mal eine Flasche Bier auf dem Tisch gestanden und dann wurde die erstmal geteilt und dann wurde irgendwann vielleicht nochmal jemand losgeschickt und hat noch eine zweite Flasche Bier gekauft. Das heißt, das Konsumverhalten hat sich auch entwickelt. Irgendwann war, Bier wahrscheinlich günstiger, auch leichter zu bekommen. Heute ist es einfach auch normal, dass wenn man halt Gastgeber ist, Gastgeberin, dann hat man, also du hast jetzt ein gutes Beispiel mal genannt, das eben nicht zu machen, das finde ich ziemlich gut. Das ist auch bei uns im Haushalt so, dass wir das per se eigentlich erstmal nicht hinstellen, also vor allem wenn Kinder mit anwesend sind, dass wir sagen, das muss nicht sein. Aber wenn wir in der Gesellschaft sind, nochmal, wo das Normalität ist, ist es unglaublich schwierig. Und ich kann, da würde ich jetzt sagen, sowohl die Erwachsenen als auch die jungen Menschen erstmal bestärken, sagen, ihr müsst überhaupt nichts machen. Niemand ist zu was gezwungen. Wenn du nicht bereit bist, musst du es noch nicht machen. Lass dir Zeit. Also auch einfach nur, wenn es um Konsumerfahrung geht. Irgendwann wird jeder mal einen Großteil diese Erfahrung, wenn es jetzt mit oder immer noch mit Alkohol gemacht haben. Jetzt nicht mit anderen Substanzen, aber mit Alkohol. Beispiel, bin ich eine Frau und sage, ich rauche nicht, dann sind es immer gleich diese dummen Sprüche in Bezug auf Schwangerschaft.
Bin das ist beim Alkohol ja dasselbe.
Genau, nee, ach ja, Entschuldigung, das meine ich ja schon bei Alkohol, genau, ich bin schon Richtung Alkohol gesprungen, genau. Oder als Mann zu sagen, ja, hast du schon ein Trinkproblem? Das ist eine, dass man sagt, okay. Die Person muss ja schon ein Problem haben, sonst wird sie ja normal trinken. Mhm. Oder, sag mal, dieses Weichei-Ding, so von wegen, Männer müssen trinken. Also zwar nur eins von mehreren Stereotypen. Und da würden wir Jugendliche in unseren Workshops versuchen, die immer stark zu machen im Hinblick auf Gruppendruck, Gruppendynamik. Also ich will es nicht Gruppenzwang nennen, das hört sich immer so opferrollemäßig an. Wir sind immer, ich denke mal, frei genug selbst zu entscheiden. Aber in der Dynamik sage ich mir auch, naja, komm, warum nicht so in der Art. Um eine Gruppendynamik standzuhalten, muss ich selbst natürlich wissen, wer bin ich eigentlich? Was will ich heute Abend, was will ich im Leben? Und dann kann ich mal so entscheiden. Dann kann ich mich vielleicht heute mal für ein Glas Bier entscheiden, aber ich kann mich genauso übermorgen mal gegen ein Glas Bier entscheiden. Ich denke auch, dass wir uns gesellschaftlich in eine Richtung bewegen, wo es immer einfacher gerade wird, auch Nein zu sagen. Also es ist zwar immer noch nicht leicht, aber ich würde behaupten, heute ist es schon um einiges leichter als noch so im 2000 rum. Und da war es schon einfacher als noch, sag mal, 1990 oder so. Das ist jetzt sowas, was ich mal für mich deute, was ich wahrnehme, wo es, ich weiß nicht, ob ich das als liberaler bezeichnen könnte. Und Jugendlichen einfach sagen, so, ihr habt für euch ein Gesundheitsbewusstsein. Und wenn für euch das einfach nicht dazugehört, dann müsst ihr euch nicht irgendwie ein Bier oder einen Sekt oder ein Glas Wein aufzwingen lassen.
Ja. Ich habe witzigerweise gestern mal wieder so ein Gespräch gehabt, tatsächlich mit einem Freund. Und der hat eigentlich die beste Begründung geliefert. Ich habe eine Zeit lang immer mal abends mein Bier getrunken und so. Und ich habe festgestellt, das macht dick. Und als ich aufgehört habe, habe ich ganz schnell ganz viel abgenommen. Vielleicht ist das für die meisten auch ein gutes Argument zu sagen, naja, vielleicht ist es doch was, was ich mir mal gönne. Bei mir wäre das Suchtfaktor Schokolade genau dasselbe sozusagen. Zu sagen, das ist was ich benutze und mir gönne, wenn man was Schönes mal isst und man außergewöhnlich mal was feiert, aber eben nicht diese Normalität darin zu haben. Dann die Frage, wie oft feiert man? Aber das muss man dann für sich eben selber finden wahrscheinlich. Man, jetzt haben wir ganz schön viel besprochen. Ich denke, so im Großen und Ganzen haben wir einen großen Rundumschlag gemacht. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wollte ich unbedingt noch loswerden?
Naja, ich kann ja noch so als für mich eine Art Schlusswort, habe ich mir so kurz Gedanken gemacht und dachte, so ein Appell sowohl an Jugendliche oder überhaupt an uns alle, wenn es um Konsumerfahrung geht oder so Neugier, dann ist Alkohol, andere Substanzen. Also ich will das schon noch mal öffnen zu sagen, ich spreche tagtäglich nicht nur über Alkohol, sondern eben auch über die Substanzen, die wir jetzt vielleicht eher sagen, die wirklich illegal sind, illegalisiert sind. Aber das trifft universell für alles. Wer einerseits, lasst euch Zeit. Also man muss nicht konsumieren, also ihr müsst nicht trinken, wenn ihr das nicht wollt, was ich jetzt auch schon gesagt habe. Wenn ihr das doch irgendwann tut, versucht irgendwie auf regelmäßigen Konsum zu verzichten. Wir würden sagen, alles, was Regelmäßigkeit beinhaltet, ist schon per se eine Eigengefährdung im Sinne von, da wird es schon für mich irgendwann schwieriger, wieder rauszukommen aus dieser Regelmäßigkeit. Und jetzt nochmal vielleicht an vor allem Konsumunerfahrene, gerade wenn es um Alkohol geht, zu sagen, wenn ihr trinkt, dann schaut, dass ihr auf jeden Fall eine gute Essensgrundlage geschaffen habt. Also da kann ich jetzt nochmal aus Erfahrung von den Jugendlichen, die halt im Krankenhaus landen, zu sagen, das ist oft so, dass sie entweder Stunden her war, dass sie das gegessen haben, wenn es jetzt mal ganz auf Stichwort Vogel, dass es einfach ewig her ist und dann irgendwann aufgrund des leeren Magens die Leute zusammenklappen. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist eben, dass sie zu schnell getrunken haben. Und da kommen zwei Sachen ins Spiel. Das ist zu schnell trinken und vielleicht das erste Mal Spirituosen trinken. Das heißt, ich trinke jetzt auf einmal ein Glas Schnaps, so schnell wie ich normalerweise, also viel schneller, als ich ein Bier trinke. Und wenn wir wissen, dass 45 Minuten dauert, bis der Alkohol in meinem Kopf voll angekommen ist, dann kann ich auf einmal in der Zeit sowas wie 3 Standardgetränke trinken. Und dann merke ich erstmal nach 45 Minuten das erste Getränk. Und da wird es wirklich gefährlich. Ja. Also dort würde man sagen, trink immer langsam. Und das dritte ist eigentlich auch, im Jugendalter müssen es keine Spirituosen sein. Also da würde ich auch ganz klar sagen, lasst Spirituosen so lange wie möglich weg, sondern bleibt eben bei diesen leichteren Alkoholsorten wie eben Bier, Wein oder mal ein Sekt.
Cool, danke. Was ich mir noch zusätzlich mitnehme, ist dieser Freiheitsgedanke. Ne? Also klar, wenn ich jung bin, und dann ist es richtig, dass ich meine Freiheit suche und mir auch Freiheit nehme, aber eben auch mal zu sagen, ich habe auch die Freiheit, Nein zu sagen und heute mal nicht mitzutrinken. Das fand ich auch nochmal gut. Das hat mir auch geholfen. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir das Gespräch halt führen konnten. Und ja, ich denke, wir werden uns wieder begegnen, vielleicht am DKS.
Ja, danke gerne. Dir. Ja, ich danke auch für die Einladung. Tschüss.